Wir wollen uns also heute weiter mit der berühmtesten Rede beschäftigen, die Jesus gehalten hat, mit der Bergpredigt. Und jemand hat mal gesagt, ich weiß nicht, wer es war, dass die Rede ihren Namen nicht deshalb bekommen hat, weil Jesus hier auf einem Berg stand, sondern weil es ein Berg von Predigt ist. Seid ihr also bereit, den Berg erneut zu besteigen? Wie schon gesagt, man braucht nur etwa 10 Minuten, um sich die Bergpredigt durchzulesen, aber es braucht deutlich länger, um ihren Inhalt zu verdauen und anzuwenden. Jesus präsentiert sich hier als der neue Mose, der das Grundgesetz seines Reiches darlegt. So wie Mose damals vom Berg Sinai das Gesetz runterbrachte, so bringt Jesus nun sein Gesetz dar. Wir haben letztes Mal gesehen, dass nicht pauschal alle Menschen auf der Welt das Zielpublikum der Bergpredigt sind, sondern vor allem die Insider, die Jünger. Nur veränderte Nachfolger, die hungrig sind, die mehr von Gott wollen, Nachfolger, die über Sünde trauern, Nachfolger, die wegen ihres Glaubens viel erdulden müssen. Sie können Veränderung und Wachstum erfahren und durch sie kann Gott die Welt verändern. Salz und Licht sind wir, aber wir müssen darauf achten, dass wir diese Gaben von Gott gebrauchen, sie nicht zurückhalten, weil sie sonst ungenutzt ihre Wirksamkeit verlieren. Wenn nun aber Jesus wirklich dieser neue Mose ist, der Prophet, den Mose selbst angekündigt hat, dann bedarf das natürlich einer Erklärung. Die Juden lebten ja zu dem Zeitpunkt, als Jesus auftauchte, bereits fast 1,5 Jahrtausende unter dem Gesetz des Mose. Die Frage stand im Raum, was würde Jesus mit dem Gesetz nun tun? Würde er es einfach so weitergeben wie Mose? Dann wäre es nichts Neues gewesen. Oder würde Jesus versuchen, alles für null und nichtig zu erklären, was Mose gesagt hatte? Dann aber wäre Jesus ein Gesetzesbrecher. Mose hatte ja auch gewarnt, passt auf, es werden auch falsche Propheten kommen. Ihr müsst prüfen, ob das, was derjenige sagt, auch wahr ist, ob seine Prophezeiungen sich erfüllen. Und Jesus beginnt den nächsten Abschnitt seiner Predigt ab Vers 17 im Kapitel 5 mit einem klärenden Wort. Leider wird dieses Wort oft irgendwie mit einer Art von Filter gelesen. Es gibt viele Jesus-Nachfolger, die Matthäus 5, 17 bis 18 sehr selektiv auslegen. So als ob Jesus hier sagen würde, ich zitiere jetzt lückenhaft, denkt nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen. Bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen. Ihr habt hoffentlich bemerkt, was ich beim Vorlesen weggelassen habe. Sichert Jesus hier tatsächlich den Fortbestand der mosaischen Ordnung bis zum Ende der Welt zu? Falls ja, dann sollten auch wir als Christen die jüdischen Festtage halten, koscheres Essen zu uns nehmen. Ich weiß nicht, was ihr heute Mittag geplant habt. Es warten sehr, sehr viele Vorschriften auf den, der das versuchen will. Es reicht auch nicht, dass du jeden Samstag den Sabbat hältst als Ruhetag. Das ist nur ein Gebot von vielen. Ich erinnere nur mal an Kleidung, die aus zweierlei Stoff gewoben ist. Oft wird dann an der Stelle zurückgerudert und gesagt, naja, die zeremoniellen Gesetze von Mose gelten nicht mehr. Die Tieropfer sind in Jesus erfüllt, die Kleiderordnung ist heute eine andere. Aber vor allem die moralischen Gebote, die gelten immer noch. Leider funktioniert das so nicht. Entweder alles oder nichts. Das Gesetz Mose lässt sich nicht aufteilen in etwas, das bleibt und in etwas, das sich verändert oder nicht bleibt. Die kleinste Veränderung ist ja ausgeschlossen. Nicht einmal der kleinste Buchstabe im hebräischen Aleph Bet, nicht mal das kleinste Jod, nicht mal ein Strichlein an so einem Gesetzestext wird vergehen, sagt Jesus. Das ist schon irgendwie ein Dilemma, ne? Aber es löst sich auf, wenn wir lesen, was Jesus in Matthäus 5, Verse 17 bis 18 wirklich gelehrt hat. Hören wir das vollständige Zitat, wie wir es ja auch vorhin vollständig in der Schriftlesung schon vernommen haben. Jesus sagt, denkt nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles erfüllt ist. Also erstens, Jesus redet hier nicht nur über das Gesetz Mose. Es geht um das Gesetz und die Propheten. Das sind Begriffe, die sich auf die gesamten hebräischen Schriften verweisen, die wir heute oft Altes Testament nennen. Und am Ende vom Lukas-Evangelium erklärt Jesus sogar, dass ich alles erfüllen musste, was im Gesetz, in den Propheten und in den Schriften, in den Psalmen geschrieben steht. Merken wir, Jesus redet von der gesamten jüdischen Bibel, die wir auch heute noch haben und darin lesen. Und Jesus sagt da nicht, ja, alles, was da mal geschrieben stand. Er verwendet die Gegenwart. Er sagt, alles, was da drin steht. Und natürlich, es wird bis zum Ende der Welt da drin stehen bleiben. Gottes Wort wird nicht einfach ausgelöscht. Jesus ist nicht gekommen, die Geschichte Gottes umzuschreiben. Die Texte im ersten Teil der Bibel bezeugen ihn. Sie führen uns zu ihm. Noch heute profitieren interessierte Menschen von einem Bibelstudium, welches mit der Erschaffung der Welt beginnt und über Noah, Abraham, Isaak, Jakob, David und so weiter bis hin zu Jesus führt. Was aber macht Jesus nun mit dem Gesetz und den anderen Texten, die bisher geschrieben wurden? Jesus annulliert diese Texte nicht. Er radiert sie nicht aus. Jesus erfüllt sie. Und das ist der zweite wichtige Punkt. Jesus ist gekommen zu erfüllen. Jeder Text im ersten Teil der Bibel, auch jeder Gesetzestext, war, man könnte sagen, wie so eine unvollendete Geschichte. All die großen Figuren vor Jesus verkörperten große Hoffnungen, aber sie waren nicht die letztendliche Erfüllung dieser Hoffnung. Jedes Gesetz war gut und schön, aber kein Mensch hat dieses Gesetz vollkommen gehalten. Aber all das tut nun Jesus. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, formuliert Paulus im Galaterbrief. Und gerade im Matthäusevangelium ist es eine Formulierung, über die der Leser immer wieder stolpert. Jesus kommt, tut dies und jenes, damit erfüllt würde, was geschrieben steht. Jedes Gebot hält er ein, auch wenn es ihm das Leben kostet. Jesus ist im Prinzip der vollkommene Israelit. Er ist der Sohn, an dem Gott wohlgefallen hat. Und wenn das Gesetz durch Jesus erfüllt wird, erfüllt ist, ja was dann? Es muss sich ja irgendwas ändern. Aber wie genau? Das Gesetz Mose, jeder einzelne Buchstabe, ist und bleibt Teil unserer Bibel, bis Himmel und Erde vergehen. Und tatsächlich, jeder einzelne Buchstabe, zum Beispiel aus dem Gesetz Mose, bliebe für uns verbindlich, bis Himmel und Erde vergehen, solange niemand kommt, um all die Gebote zu erfüllen. Merken wir die einschränkende Bedingung. Aber da ist ja jemand gekommen, hat das erfüllt. Na, wenn wir uns als eine Gemeinde nach dem Vorbild des Neuen Testaments bezeichnen, denken manche, dass wir das Alte Testament deswegen ignorieren. Tun wir nicht. Wir gebrauchen das, was da geschrieben ist, aber genau für den Zweck, zu dem es geschrieben ist. Wir wollen zu Jesus kommen, der das Gesetz erfüllt hat, und wir wollen dann letztendlich vor allem auf ihn hören. Ein Bild mag das verdeutlichen. Ihr wisst, damals im ersten Jahrhundert diente ein Großteil der Bevölkerung als Knechte und Sklaven in irgendwelchen Haushalten. Manche dieser Knechte hatten sogar einen Lehrauftrag. Sie waren Erzieher, Pädagogen, beschulten die Kinder ihrer Herren und hatten damit auch eine gewisse Autorität über diese Kinder. Du machst das, was der Lehrer dir sagt, hätte der Herr gesagt. Und dann musstest du auf diesen Sklaven hören, ne, wenn er dir was beibringen will. Aber wenn diese Kinder dann erwachsen waren, änderte sich das. Die Kinder standen dann nicht mehr unter der Aufsicht ihrer Erzieher. Und genauso eine Rolle spielte im Prinzip das Gesetz Mose, argumentiert Paulus im Galaterbrief Kapitel 3. Es war ein Pädagoge, wortwörtlich ein Kinderführer. Es sollte uns zu Christus führen. Und Paulus sagt dann in Galater 3, 25, nachdem aber der Glaube an Christus, das ist es gemeint, nachdem aber der Glaube gekommen ist, stehen wir nicht mehr unter dem Erzieher. Da ich auch im Nachhilfebereich arbeite, ist mir diese Situation gut vertraut. Das sind Schüler, die Hilfe brauchen, um die Schule zu schaffen. Aber wenn sie dann ihr Abschlusszeugnis in Händen halten, benötigen sie keine Hilfe mehr von mir. Die ganzen Schulfächer hören deswegen nicht auf zu existieren, ganz und gar nicht. Aber die Beziehung zu diesen Fächern ändert sich. Klar wird der junge Erwachsene im späteren Leben mal eine Nebenkostenabrechnung nachprüfen. Waren die etwa zu viel? Dann musst du rechnen, ne? Vielleicht liest er auch mal die englische Gebrauchsanleitung für irgendein Gerät. Kurzum, er nutzt schon die in der Schule erlernten Fähigkeiten, aber in einem neuen Umfeld. Aber wie komisch wäre das, wenn der Nachhilfeschüler und ich uns 10 Jahre später wiedersehen und ich sage zu ihm, schau dir mal diese schöne Sinuskurve an. Komm, die analysieren wir jetzt mal zusammen. Setz dich hin und dann benote ich dich. Ja, Quatsch, ne? Aber das ist ja im Prinzip die Situation eines Christen. Das Gesetz hat ihm vor Augen geführt, dass er einen Erlöser braucht. Gleichzeitig hat das Gesetz ihm schattenhaft die Umrisse des Erlösers vor Augen gemalt. Ein Lamm, welches die Schuld der Welt wegträgt. Man sagt ja auch, große Ereignisse werfen ihren Schatten voraus. Und das Kommen von Jesus ist das größte Ereignis der Menschheitsgeschichte. Man kann ja mit einem Schatten vieles machen. Ja, seht ihr die Schatten dort drüben? Ja, die Sonne scheint so schön rein hier. Man könnte die Länge von dem Schatten messen. Man könnte die Umrisse begutachten. Und bei einem besonderen Schatten stellst du fest, Mensch, das ist doch ganz klar der Schatten eines Menschen. Aber dann blickst du auf und siehst diesen Menschen leibhaftig vor dir. Er nimmt dich in die Arme, trocknet deine Tränen, vergibt dir und macht dich ganz neu. Drehst du dich dann wieder um zu dem Schatten, der übrigens immer noch zu sehen ist? Ne? Gehst du zurück zu dem Schatten? Nein. Aber wenn du mal jemanden triffst, der Jesus noch nicht kennt, dann kannst du mit ihm den gleichen Weg gehen. Du übst mit ihm Schulmathematik im übertragenen Sinne. Ne? Er versteht dieses Bild. Führ ihn vom Schatten des Gesetzes, der Propheten und der Schriften hin zu dem Jesus, dem du Jahre zuvor selber begegnet bist. Zeig ihm, dass man mit Gott rechnen kann. Ja, und wenn du selber dann den ersten Teil der Bibel liest, dann erinnerst du dich, welchen langen Weg du selber gegangen bist, um das zu begreifen. Du siehst dann immer mehr, dass hinter all diesen Geschichten seine Geschichte steht. Ich mag diesen englischen Spruch. History is his story. Und das stimmt. Ne? Okay, mag jemand sagen, diese Bilder klingen plausibel, aber da macht doch Jesus in seiner Bergpredigt noch eine Aussage, die ich noch nicht so recht einordnen kann. Lesen wir Matthäus 5, Vers 19. Jesus spricht, wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Menschen so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Das klingt doch erneut so, als würden wir weiterhin alle Gebote aus dem Gesetz Mose befolgen müssen, oder? Haben wir etwa doch missverstanden, was mit erfüllen gemeint ist? Nun lesen wir auch diese Aussage mal weiter. Nach 19 kommt 20 und da heißt es, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Schriftgelehrte und Pharisäer, auf die ist diese Aussage bezogen. Man müsste denken, wow, wie kann ich jemals gerechter vor Gott dastehen als die? Legt Jesus hier die Messlatte so hoch, dass sie unerreichbar bleibt? Nein. Gerade diese Leute sind es nämlich, die Gottes Gebote aufgelöst und Menschen falsch belehrt haben. Und ich weiß, das ist eine gewagte Behauptung. Aber ich behaupte das ja gar nicht. Jesus behauptet das. Mal ein Beispiel. Ihr kennt das 5. Gebot, welches auf den Steintafeln stand, die Mose vom Sinai mit runterbrachte. Wie heißt das 5. Gebot? Du sollst Vater und Mutter ehren. Ihr seid noch wach. Sehr gut. Das bedeutet ja auch, dass man sich um die Eltern kümmert, wenn sie mal krank werden beispielsweise. Aber diese Schriftgelehrten hatten einen Weg gefunden, jenes Gebot zu umgehen. Sie sagten dann, na, wenn du einen bestimmten Geldbetrag bereits dem Tempel geweiht hattest, wenn du denen im Tempel gewidmet hast, dann ist es für andere Zwecke gesperrt, dieses Geld, und damit brauchst du deinen Eltern nicht mehr helfen. Und Jesus sagt dann weiter hinten in Matthäus 15, damit geschieht es, dass niemand hinfort seinen Vater oder seine Mutter ehrt, und also habt ihr Gottes Gebot aufgehoben, um eure Aufsätze willen, so übersetzt es der alte Luther. Ich finde Luthers Wiedergabe sehr prägnant. In der Schule passiert das ja manchmal. Ne? Da schreibt jemand einen langen Aufsatz im Deutschunterricht. Gibt sich wirklich viel Mühe damit. Aber der Lehrer muss am Ende drunter schreiben, Thema leider verfehlt. Es sind also wirklich die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Gebote aufheben. weil sie die Aufgabenstellung eigenwillig abändern, weil sie zusätzliche Regeln erfinden und menschlichen Traditionen folgen. Und damit verdunkeln sie den ursprünglichen Sinn der Gebote und somit können diese Gebote dann nicht mehr den Weg zu Jesus weisen. Übrigens, im Neuen Bund ehren wir unsere Eltern auch. Aber nicht nur, weil Mose das einst gesagt hat, sondern weil Jesus mit uns einen neuen Bund schließt, wo dies ein Gebot ist, von dem es heißt, es hat Verheißung. Das Gebot wird sogar noch vertieft. Und in die gleiche Richtung geht Jesus mit seiner Argumentation im Rest von Kapitel 5, ab Vers 21. Na, auf der einen Seite sind Leute, die die Regeln versuchen, irgendwie geschickt zu umgehen und neue Traditionen erfinden. Und auf der anderen Seite zeigt Jesus, in welche Richtung das ursprüngliche Gebot uns weist. Na, wer Jesus folgt, der muss tiefer gehen als die 10 Gebote oder irgendwelche anderen Gebote im Alten Testament. Lesen wir ab Matthäus Kapitel 5, Vers 21. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, der wird dem Synedrium verfallen sein, dem Hohen Rat. Wer aber sagt, du Narr, der wird in der Hölle des Feuers verfallen sein. Also wiederum ist es eines der 10 Gebote, auf das Jesus sich hier bezieht. Man überliest es sehr leicht, aber habt ihr euch je gewundert, warum Jesus nicht sagt, es steht geschrieben, du sollst nicht töten? Es steht ja wirklich geschrieben. Nun, als er vom Widersacher in der Wüste versucht wurde, da hieß es dreimal aus dem Mund von Jesus, nein, ich mache das nicht, was du sagst, denn es steht geschrieben. Hier nun aber, ihr habt gehört, dass zu den Alten, also zu den Vorvätern gesagt wurde. Jesus verweist ja auf eine Lehre, die mündlich weitergetragen wurde. Dieses, du sollst nicht töten, ja, das steht geschrieben. Aber der Nachsatz, der wird im Gericht verfallen sein, das ist ein rabbinischer Zusatz, eine mündliche Tradition. Ganz wichtig, also Jesus setzt sein Wort nicht in Kontrast zu dem, was Mose geschrieben hat. Er setzt es in einen Kontrast zu dem, was Menschen aus dem Gesetz gemacht haben. Es ist nicht Jesus gegen Mose. Es ist Jesus gegen zusätzliche Lehren und Interpretation des Gesetzes. Der soll dem Gericht verfallen sein. Das klingt eher danach, dass Mord eine rein äußerliche Straftat ist und allenfalls politisch-juristische Konsequenzen hat. Aber Jesus setzt an einer ganz anderen Stelle an. Mord beginnt im Herzen. Und das ist die Richtung, in die dieses ursprüngliche Gebot weisen wollte. Überleg mal, wann hat Kain Abel getötet? Als er mit seinem Bruder aufs Feld ging und ihn erschlug, ja, das war die äußerliche Tat. Aber wir wissen, der Mord fing schon eher an. Er trug den Hass auf seinen Bruder bereits im Herzen, war auf seinen Bruder zornig. Dabei hatte Kain überhaupt keinen Grund. Abel hatte ihm nichts Böses getan. Wichtig, Jesus verurteilt hier nicht jeglichen Zorn. Er verurteilt den grundlosen Zorn. Falls in eurer Übersetzung das Wort grundlos bzw. ohne Grund in Vers 22 fehlt, dann macht euch mal entsprechend Notizen. Die Mehrheit der Bibelmanuskripte hat diesen Zusatz und frühe Kirchenväter zitieren diese Stelle mit dem Zusatz. Nur einige wenige Manuskripte lassen ihn weg und einige denken, dass diese wenigen Manuskripte aus irgendeinem Grund mehr Gewicht haben. Ich teile diese Ansicht nicht. Jesus verurteilt den grundlosen Zorn. Er verurteilt den Zorn nicht pauschal. Wie verhielt Jesus sich denn selbst? War er manchmal zornig? Wie nennt er Menschen, die zwar das Wort hören, aber nicht danach handeln? Wie nennt er in einem seiner Gleichnisse die 5 Jungfrauen, oder die Jungfrauen, welche sich nicht auf die Ankunft des Bräutigams vorbereitet hatten? Nennt er sie nicht Narren oder Toren? Und ist es nicht ein ziemlich prägnanter Grund, warum er so redet? Wichtig ist aber in jedem Fall, dass der Zorn behandelt wird. Man könnte auch sagen, Mord ist in diesem Sinne heilbar, weil er noch nicht zur äußerlichen Tat wurde. Die Einstellung des Herzens, die ist Gott sei Dank heilbar. Und wie? Jesus lehrt weiter ab Vers 23, wenn du denn deine Gabe zum Altar bringst und es fällt dir dort ein, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und gehe zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und hierauf komme und bringe deine Gabe dar. Komm deinem Widersacher entgegen, ohne Verzug, solange du noch mit ihm unterwegs bist, damit ich nicht der Widersacher dem Richter übergebe und der Richter dem Schergen und du werdest ins Gefängnis geworfen. Also wenn du weißt, du hast deinen Bruder oder deine Schwester zornig gemacht, geh hin und behandle die Angelegenheit. Letztendlich sind wir alle auf dem Weg, um von Gott eine finale Einschätzung zu erhalten. Na, gut, wenn wir uns auf dem Weg zu ihm versöhnen können. Weiter lehrt Jesus, ihr habt gehört, es ist gesagt, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der nach einer Frau sieht in Lüsternheit, hat schon die Ehe mit ihr gebrochen in seinem Herzen. Ähnlich wie beim Mord beginnt der Ehebruch im Herzen. Gemeint ist nicht der einzelne Blick nach einer anderen Frau, sondern dieses fortwährende Schauen, woraus dann Gedanken entstehen und aus den Gedanken dann Gefühle. Und dann kommt es irgendwann zur Tat. Erinnert ihr euch an König David und seine Verfehlung mit Bathseba? Erinnert ihr euch aber auch an die Reue, die er danach zeigte? Ja, auch Ehebruch ist in diesem Sinne heilbar. Aber die Heilkur hat es in sich. Falls ihr die Worte von Jesus über das drohende Gericht von eben schon sehr extrem fandet, wie klingt das dann erst? Jesus spricht, wenn dich aber dein rechtes Auge ärgert, reiß es heraus und wirf es von dir. Denn es ist dir besser, dass eines deiner Glieder verloren gehe, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen werde. Und wenn dich deine rechte Hand ärgert, hau sie ab und wirf sie von dir, denn es ist besser, dass eines deiner Glieder verloren gehe, als dass dein ganzer Leib in die Hölle komme. Selbstverstümmelung? Meint Jesus das wirklich? Wir wissen von einem Mann namens Origenes, er lebte im 3. Jahrhundert, der das wörtlich nahm und anschließend ein Körperteil weniger besaß. Aber das kann so nicht gemeint sein. Wir können wissen, was gemeint ist, wenn wir Paulus fragen. Er sagt im Kolosserbrief etwas Ähnliches, nämlich, so tötet nun die Glieder, die auf der Erde sind. Aber dann sagt er nicht, den Arm, das Bein, das Auge, sondern seine Liste geht weiter mit Unzucht, Unreinigkeit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die da ist Götzendienst, um deretwillen der Zorn Gottes kommt. Also alles Dinge, die mit unserer Einstellung zu tun haben. Ja, und viele Punkte kommen. Ne? Ich werde jetzt ein bisschen springen, weil unsere Zeit auch voranschreitet. Wie ist das, wenn wir jemandem etwas versprechen? Die Juden in den Tagen von Jesus hatten sich da ein ähnliches Spielchen ausgedacht wie manche Kinder heute. Ja, da wird etwas hoch und heilig versprochen, aber hinter dem Rücken, ne, werden dann die Finger überkreuzt. Das gilt nicht. Ja. Man täuscht damit sein Gegenüber bewusst. Und auch die Juden hatten sich ein kompliziertes System von Schwurformeln ausgedacht, was ein Außenseiter nur schwerlich durchschauen konnte. Und du wusstest jetzt nicht, wird er dieses Versprechen halten? Oder gibt es da eine Lücke, aus der er sich dann rauswindet? Ne? Du wusstest nie, ob der andere sein Wort halten würde. Jesus hingegen lehrt uns, Vers 37, es sei aber euer Wort, ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, ist vom Bösen. Kurzum, Menschen sollen sich darauf verlassen können, was du sagst. Du verpackst deine Versprechen nicht in komplizierte Vertragsklauseln, die nur so klingen, als wäre es dir mit einer Sache ernst und im Zweifelsfall ziehst du dich raus. In der Welt läuft es so. Ne? In einem Vertrag mag drinstehen, du hast das Recht, dieses oder jenes zu tun, aber dann heißt es, nein, das haben wir mit dieser Formulierung nicht gemeint. Ist halt so in der Welt. Ne? Aber welche Wirkung hätte es auf die Welt, wenn man uns nachsagen kann, die meinen wirklich, was sie sagen? Es würde doch den einen oder anderen auf das Leben im Reich Gottes neugierig machen, oder? Ja, es kann natürlich auch passieren, dass du dich an dein Wort hältst, der andere jedoch nicht. Und das ist nicht schön. Und Jesus geht es in seiner Predigt nun auch darum, wie wir uns an dieser Schnittstelle zwischen Gemeinde und Welt verhalten sollen. Wir werden nun mal nicht immer gerecht behandelt. Aber was machen wir dann? Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deinen rechten Backen schlägt, so biete ihm auch den anderen dar. Und wer mit dir rechten und deinen Rock nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand eine Meile weit zu gehen nötigt, so gehe mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen will. Das ist die Stelle, wo viele meinen, würde man jedes Mal die andere Backe oder die andere Wange hinhalten, wenn man von jemandem geschlagen wurde, dann wäre man schnell tot oder unterdrückt, ausgebeutet. In einer Welt von Wölfen kann man nun mal nicht wie ein Schaf leben. Nun, wir haben gesehen, dass Jesus bis jetzt keinen Unsinn erzählt hat. Ne? Kann es sein, dass wir auch hier schauen müssen, was wirklich gemeint ist? Wie haben denn die ersten Christen diese Worte angewendet? Hat Paulus zum Beispiel sich alles gefallen lassen? Zum Beispiel, Nachdem er und sein Begleiter zu Unrecht inhaftiert worden waren, wollten die Verantwortlichen der Stadt ihren Fehler vertuschen und die Freigelassenen heimlich fortschicken. Nein, sagte Paulus, die sollen uns persönlich aus der Stadt geleiten. Und als man ihn einmal foltern wollte, hat er gesagt, Entschuldigung, ich bin Römer, ihr dürft es gar nicht. Oh, konnte Rechtsmittel einlegen und diese Maßnahme abwenden. Und er hat es auch getan. Kurzum, wir dürfen uns wehren, wenn eine Aussicht darauf besteht, dass das erfolgreich ist. Aber was, wenn kein Rechtsmittel mehr hilft und du zu Unrecht schlecht behandelt wirst, ohne etwas dagegen machen zu können? Da steigt Zorn in dir auf, richtig? Rachegefühle, Wut, ganz menschliche Gefühle. Und in diese Situation hinein spricht Jesus diese Worte. Und wenn dir jemand die Kleidung wegnimmt, wenn er dich nötigt, ihm etwas zu geben, irgendwohin mitzugehen, das klingt nach einer unabwendbaren Situation. Ein römischer Soldat, der konnte damals von dir fordern, dass du ihm in der Hitze des Sommers seine Ausrüstung eine römische Meile weit trägst. Wir haben auch einen Mann namens Simon verpflichtet, das Kreuz für Jesus zu tragen. Er konnte keine Rechtsmittel dagegen einlegen. Aber wie ist das dann gemeint, die zweite Meile zu gehen, die andere Wange hinzuhalten? Ich denke, das ist eine ähnlich krasse Sprache, wie wenn dich dein Auge zur Sünde verführt, reiß es aus. Jesus will mit diesen krassen Kontrasten sicherstellen, dass man ihm gut zuhört und nachdenkt. Er predigt hier das Gegenteil zu dem Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn. Dieses Gebot war ja ursprünglich gedacht, Rachegelüste einzuschränken. Wenn dir jemand wehtut, dann sollst du ihm nicht doppelt wehtun. Aber Menschen haben aus diesem Gebot etwas gemacht, was ihnen erlaubt, Rache zu üben. Jesus nun rät uns, gar keine Rachegefühle im Angesicht einer unvermeidbaren Tragödie zu haben. Puh. Ja, aber Jesus, du kannst dir nicht vorstellen, wie meine Situation gerade ist, was du uns mit diesem Gebot zumutest. Bist du sicher, dass Jesus sich das nicht vorstellen kann? Ich lese ein paar Worte von Petrus, der Jesus sehr nahe stand. Er schreibt Folgendes in seinem ersten Brief. Genau dazu seid ihr berufen worden. Auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Fußspuren folgt. Er hat keine Sünde begangen und kein unwahres Wort ist je über seine Lippen gekommen. Er wurde beleidigt und schimpfte nicht zurück. Er litt und drohte nicht mit Vergeltung, sondern überließ seine Sache dem, der gerecht richtet. Mit seinem Körper hat er unsere Sünden auf das Holz hinaufgetragen, damit wir für die Sünden gestorben nun so leben, wie es vor Gott recht ist. Durch seine Striemen seid ihr geheilt. Ja, Jesus hat nicht nur Nächstenliebe, sondern auch Feindesliebe praktiziert und deswegen konnte er das auch predigen. Und letztendlich ahmen wir ihn dabei nach, so gut es uns gelingt. Wir ahmen Gott nach, der seine Sonne, wie es am Ende heißt, über Böse und Gute aufgehen lässt. Wir ahmen Gott nach, der es über Gerechte und Ungerechte regnen lässt. Werden wir am Ende wirklich besser dastehen? Das ist die große Frage, die große Glaubensfrage, die im Raum stehen bleibt. Glücklich sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, hatte Jesus zum Anfang seiner Predigt gesagt, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch allerlei Arges wider euch reden um meinetwillen. Ihr seid das Salz der Erde. Erinnert euch, wofür Salz genommen wird. Wo werden wir sein nach so mancher zweiter Meile, nach so mancher ungerechter Behandlung? Aber gleichzeitig als Menschen, die versöhnt sind und die aus ihren unguten Gefühlen heraus entwachsen sind, die das auch mal hinter sich lassen können. Es gibt einen englischen Vierzeiler, dessen Autor uns zwischen den Zeilen einen Hinweis gibt. Ich habe versucht, den Reim zu verdeutschen. Heißt es im Prinzip, es regnet über dem Gerechten und über dem, der Böses tut. Doch vielmehr regnet es über dem Gerechten, denn jemand hat gestohlen seinen Hut. Im englischen Original ist es ein Regenschirm. Keine schöne Situation, du stehst im Regen. Aber wenn Jesus hier am Ende dieses Abschnittes in Matthäus 5 von Sonne und Regen spricht, dann klingt es doch so, als ob Sonne und Regen letztendlich Geschenke von Gott sind. Wer steht also langfristig gesehen besser da? Wer hat mehr Segen von Gott bekommen? Das ist die Frage, mit der ich uns in die Woche schicken möchte. Amen.